Evet. Ja, kann man schon. Da gibt es einen Link, der ist, glaube ich, der ist in Bokulören. Und ein Kollege, der zeichnet auch jetzt auf, aber er ist allein im Moment. Manchmal sind zwei, drei, die zuschauen, aber nicht viel mehr. Ja, aber es ist eh gescheiter. Mir ist ja viel lieber diese Präsenzvorlesung, weil da ja die Möglichkeit besteht, gleich etwas beizutragen, nachzufragen. Und in meinem Skriptum steht eh allerhand drinnen, aber so ist es mir lieber. Ja, also dann fangen wir mal vielleicht gleich an. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und die Atomenergiefrage hat mich ja zur Umweltproblematik gebracht. Ich habe es ja einleitend erzählt. Ich habe meine ersten beruflichen Jahre im Kernforschungszentrum verbracht, im Strahlenschutz, und war da auch beschäftigt im Rahmen der Strahlenschutzausbildung, und habe bei der Gelegenheit, war dann eben im Strahlenschutzinstitut beschäftigt und habe mit Erschütterung festgestellt, dass man sich über die gesundheitlichen Fragen viel zu wenig den Kopf zerbricht und anders gesagt noch das Ganze sehr auf die leichte Schulter nimmt. Und es war damals eine gewaltige Atomenergie-Euphorie. Atom war so ein Euphemismus und in den Schulen ist der wunderschöne Film gezeigt worden, ein Disney-Film, Unser Freund, das Atom. Also wenn Sie den im Internet finden, das zahlt sich wirklich aus, der ist großartig gemacht. Das Einzige, was fehlt, ist, dass Strahlung schädlich ist. Nicht? Im Gegenteil, es wird sogar erklärt, was da, wenn man die Radioaktivität über die Felder streut, da wächst dann alles besser. Und also es ist war unglaublich, dieser Film. Und ja, wie gesagt, ich habe dann mit einem Freund, der auch im Reaktorzentrum war, habe ich mich dann jahrelang bemüht, die Argumente gegen die Atomenergie zusammenzutragen. Wir haben auch ein wissenschaftliches Taschenbuch geschrieben, das können Sie auf meiner Homepage finden, Radioaktivität und Umwelt. Das war 1975 im Gustav Fischer Verlag. Und da war ich von da an, war ich auch in Deutschland sehr nachgefragt als Vortragender und Diskussionspartner und habe da viele, viele Veranstaltungen gemacht, habe auch zwei, drei Nächte in der Woche im Liegewagen verbracht und habe zahllose Auseinandersetzungen mit den Atomkraftexperten gemacht, bin zum Beispiel einmal auch eingeladen worden ins Institut für Kerntechnik an der TU Berlin zu einem Vortrag Kritik an den Emissionen kerntechnischer Anlagen. Und da habe ich eben auch erlebt, dass die Kerntechniker und Reaktortechniker, dass die fest davon überzeugt sind, dass das, was sie tun, also völlig harmlos ist. Also dass auch das Niedrigstrahlung harmlos ist, da wurde immer gesagt, ja, schauen Sie, die Strahlung Null gibt es ja nicht. Wir haben eine natürliche Strahlung, 100 Millirem im Jahr im Durchschnitt. Und dann hat man immer auch Bezug genommen, das ist auch im Jahrbuch der Atomwirtschaft 72 drin. Es gibt ja Gegenden mit erhöhter Strahlung, natürlicher Strahlung, zum Beispiel Menzenschwand im Schwarzwald. Das ist das 20-fache der Gonadenstrahlung, also Keimdrüsenbelastung. Ja, ich habe dann erfahren von einem deutschen Freund, ja, dort ist ein aufgelassener Uranstollen im Wald. Und bin dann anlässlich eines Vortrags in Freiburg, bin ich mit meinem Freund Ede Gruber dort vorbeigefahren und da haben wir gemessen im Menzenschwand. Da war keine erhöhte Strahlung dort, wo es angeblich die Menschen bestrahlt, im Wald schon auf dem Schutt vor dem Uranstollen. Dort haben wir das gemessen. Also wir haben sehr früh auch diese Propaganda, Irreführungen und Lügen haben wir versucht zu widerlegen. Und ich habe das ja auch eben gesagt, für mich war so eine Art Wendepunkt, als der technisch-wissenschaftliche Leiter des Kernforschungszentrums, Professor Michael Hegertsberger, einmal im Rundfunk gesagt hat, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig, mit Strahlung heilt man Krebs. Und ich habe mir damals eben gedacht, das schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht. Ist entweder sträfliche Dummheit oder sträfliche Irreführung. Ja, und viel später ist mir dann ein schönes Zitat von Jean-Jacques Rousseau untergekommen, das für mich eigentlich bestimmend war. Ich würde mir nicht anmaßen, die Menschen zu belehren, wenn andere sie nicht irreführten. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage und eigentlich auch eine Verpflichtung für alle, dass es, wenn Sie hören, dass jemand da Falschmeldungen verbreitet, dann müsste man dann auch konsequenterweise dagegen auftreten. Ja, ich habe Ihnen auch vor längerer Zeit ein Zitat von Peter Kafka, einem Astrophysiker, vorgetragen, der erklärt hat, ja, es wurden im Laufe der zivilisatorischen Entwicklung jede Menge Probleme gelöst mit technischen Mitteln. Und heute sind wir konfrontiert mit einer Menge Probleme, die aus solchen Lösungen überhaupt erst erwachsen sind. Und daher ist es durchaus sinnvoll, von Problemmultiplikatoren zu sprechen, als eine der Ursachen der Krise, weil man mit irgendeiner Sache irgendein Problem lösen will und dann aber eine ganze Menge neuartiger Probleme schafft. Und für mich ist ein Musterbeispiel die Atomkraft, die verspricht, das Energieproblem zu lösen. Und wir werden bald sehen, dieses Versprechen kann sie nicht einlösen, aber sie schafft eine ganze Menge Probleme. Allein schon bei der Urangewinnung werden gewaltige Umweltprobleme geschaffen. Ich komme dann im nächsten Bild noch genauer drauf. Und man kann ohne Übertreibung von einem Genozid an indigenen Völkern sprechen. Ob das in Namibia ist, ob das in Australien ist. Man gewinnt Uranerz und extrahiert daraus das Uran. Erstens braucht man viel Wasser dazu. In manchen dieser Gegenden gibt es sehr wenig Wasser. Das beansprucht dann die Uranindustrie. Und die Abfallerze, das ist der Rest, sandartiges Material. Man hat daraus das Uran extrahiert. Und der Rest, der auch radioaktive Stoffe enthält, im nächsten Bild zeige ich es genauer. Der wird dann aufgeschüttet, der Wind verweht das Ganze. Es gibt Fälle, also ich habe Berichte gehört von Navajos, Indianern in Nordamerika, die Opfer des Uranbergbaus sind. Die sind im den Uranminen beschäftigt, kommen dann schmutzig nach Haus und Uranstaub auf sich. Es gibt wenig Wasser, er wäscht sich einmal. Mit dem Wasser, das überbleibt, wird dann noch die Küche sauber gemacht und der Rest wird dann noch im Gemüsegarten verwendet. Also so tragt er die Radioaktivität in seinem Wohnbereich. Viele dieser Ureinwohner in Uranhältig, also in Uran, bei Uranlagerstätten sind brutal auch vertrieben worden. Und es gibt eine Dokumentation vor etlichen, ist schon viele Jahre her, wurde in Salzburg ein World Uranium Hearing veranstaltet und da sind aus aller Welt die Betroffenen des Uranbergbaus zusammengekommen. Also das allein ist einmal schon eine ganz dramatische Geschichte. Und da muss man jetzt sagen, wenn von irgendwelchen anderen Reaktoren geredet wird und so, das ist für alle das Gleiche. Die brauchen das Uran, die extrahieren das und die Umwelteffekte sind gewaltig. Ja, es hat auch Berichte gegeben, dass man diesen feinen, schönen Sand, diese sogenannten Tailings, diese Abfallerze, die natürliche radioaktive Elemente enthalten aus der Uranzerfallsreihe, dass man die zum Beispiel in Sandkästen von Kindern gefunden hat, dass man die als Baumaterial verwendet hat und in den Häusern, die mit sowas gebaut und oder verputzt worden sind, war die Strahlenbelastung zum Teil höher als für die Uranbergleute in den Bergwerken. Und es gibt sehr früh auch schon Studien, die zeigen, dass es eine lineare Beziehung gibt zwischen der Zeit, in der Uranbergleute beschäftigt waren, und Lungenkrebsrate. Also das ist auch ein ganz klarer Zusammenhang. Ja, dann ist sehr wichtig, dass man das Katastrophenpotenzial von Kernanlagen ernst nimmt. Vor Tschernobyl hat man immer wieder auch behauptet, ja, also es ist alles sicher und noch nie ist da irgendwas Besonderes passiert. Das stimmt aber nicht. Es hat schon sehr früh Unfälle gegeben, zum Teil ganz dramatische. Und ein spannendes Buch, das ich kürzlich erst in die Hand bekommen habe, heißt Atoms and Ashes, also Asche. Und das hängt zusammen mit einem frühen, also da in dem Buch werden, glaube ich, sechs dramatische Atomunfälle beschrieben. Der erste war eben bei einem Atombombenversuch, einer Wasserstoffbombenexplosion, wo man sich gewaltig in der Wirkung verschätzt hat im Vorhinein und dann große Flächen, also ganze Inseln im Pazifik radioaktiv verseucht hat und da ist dann Asche eben heruntergekommen, weiße Asche. Und eine ganze Reihe anderer Unfälle, also in Windscale, in einer britischen Atomanlage, hat im, glaube ich, 53er Jahr ein Reaktor zu brennen angefangen und da ist auch die Gegend verseucht worden. Und da hat sich bei dieser Gelegenheit zeigen sich dann immer auch die zeigt sich, wie die Menschen überfordert sind. In diesem Buch, wo eben einige Unfälle beschrieben werden, wird so ganz klar für jeden, der das liest, wie dramatisch diese Dinge sind. Also in der Sowjetunion ist in einer Atomanlage ein Abfalllager explodiert und da hat man ganze Dörfer sind verseucht worden und mit Verspätung erst werden dann Leute evakuiert, also die kriegen gewaltige Strahlendosen ab. Also da hat sich ungeheuer viel getan. Ein spannendes Buch, das ich empfehlen kann, ist von Charles Perrow. Das heißt Normale Katastrophen. Und er beschreibt eben, dass er unterscheidet zwischen Komplexität, also anders gesagt, er beschreibt anhand von vielen Beispielen, dass eine Verkettung von an sich harmlosen Fehlern, Fehlfunktionen in einer unglücklichen Verkettung zu einer Katastrophe führen können. Und ab einer gewissen Komplexität von Anlagen ist es eigentlich unvermeidlich, dass Fehler passieren und dass es auch Katastrophen geben kann. Also er beschreibt Komplexität und Kopplung. Und zwar Kopplung, da versteht man, wenn irgendwo ein Fehler auftritt, wie wirkt sich der auf andere Komponenten aus? Zeitverzögert oder sozusagen eng verknüpft? Und bei der Atomenergie sind es enge Kopplungen. Wenn da jetzt die Kühlung nicht funktioniert, kann da gleich was zusammenschmelzen und also das kann sich sehr rasch aufschaukeln. Ein komplexes System, das Perrot beschreibt, mit loser Kopplung ist zum Beispiel eine Universität. Wenn da jemand krank ist, sie brauchen jetzt da Unterschrift, naja, ein paar Tage später haben sie es, es ist keine große Katastrophe. Aber in einer Anlage eben mit einem gewaltigen Schadenspotenzial ist die enge Kopplung halt eine bedenkliche Eigenschaft. Und klarerweise braucht man auch Alarmpläne und dergleichen. Und da ist eine langjährige Forderung schon immer gewesen, dass man verlangt, die sollten auch geübt werden. Und das wird nicht gemacht, weil dann würde sich herausstellen, im Vergleich zu einer Brandübung bei einer Schule, wo man sagt, so, jetzt alle schnell heraus und in den Hof. Ja, was macht man, wenn in der Nähe ein Atomkraftwerk Panne hat? Und da gibt es auch eine schöne deutsche Dokumentation, wo die Journalistin dieser Frage nachgeht und geht in Kindergärten nachfragen und in Schulen, ja, was ist im Falle da? Ist ja dieses Kernkraftwerk Neckar-Westheim oder ein anderes Krümmel oder Ding. Was geschieht, wenn da eine Panne ist? Ja, da werden Jodtabletten ausgeteilt. Ja, wer hat die? Ja, die werden uns zugeteilt. Da stellt sich heraus, stimmt, geht alles nicht. Also es würde jetzt hin und vor nicht funktionieren. Ja, also das ist die andere Geschichte. Also bei Unfällen, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber reden. Es gab auch in Deutschland vor vielen, vielen Jahren schon von der Gruppe Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, IPPNW, International Physicians for Prevention of Nuclear War, Kongresse. Ich habe auch zweimal bei so einem Kongress teilgenommen mit dem Titel Im Ernstfall hilflos. Da haben die Ärzte gesagt, bitte vertraut nicht auf uns, wenn so ein Atomunfall kommt, sind wir völlig überfordert. Und also da ging es auch um Atomkrieg und so. Ja, und die Abfallprobleme sind unlösbar letztlich. Man braucht sich nur anschauen, die großen Anlagen in Windscale. Ja, das hat man aber umgetauft nach dem Brand des Reaktors. Jetzt heißt die Anlage Sellafield. Dort wird routinemäßig wird der Radioaktivität in die Irische See abgelassen. In Frankreich am Cap de la Hague ist die große Wiederaufarbeitungsanlage, wo verbrauchte Brennelemente dann behandelt werden, Uran extrahiert werden kann und so weiter. Und die lassen da in den Atlantik die Radioaktivität rein. Und ja, in Deutschland gibt es ja auch Probleme dieser Art. Vor vielen Jahren wollte man in im Bergwerk Salzbergwerk Asse ein Endlager für hochradioaktive Abfälle schaffen. Da hat es gewaltige Proteste gegeben und man hat es wurden Befürchtungen geäußert, es könnte Wassereinbrüche geben und weiß Gott was alles. Naja, das kann es alles nicht geben, nein, das ist alles sicher. Aber man hat dann kein Endlager gemacht, sondern hat ein Versuchslager gemacht. Ja. Und die deutsche Atomwirtschaft hat großzügigerweise kostenlos ihre Abfälle für diesen Versuch zur Verfügung gestellt. Das hat man da in Asse hineingepackt und jetzt sind alle die Befürchtungen wahr geworden, die man vor 30 Jahren schon geäußert hat. Und das ist jetzt ein schwer lösbares Problem. Und wenn man das sanieren will, das kostet Milliarden. Und wie man es saniert, ist eh auch nicht klar. Allein die alten Anlagen, die abzubauen und unschädlich zu machen, ist auch ein Problem, mit dem man sehr wenig Erfolge noch hatte. Und natürlich die Verflechtung mit der Atomrüstung, da kommen wir auch noch drauf. Sehr früh in den 70er Jahren hat der Zukunftsforscher Robert Jung, der sich mit Atomfragen intensiv auseinandergesetzt hat, ein Buch geschrieben, Der Atomstaat, Fortschritt in die Unmenschlichkeit. Das bedeutet, die Pläne waren ja, dass man erstens einmal Uran verwendet, Kernspaltung betreibt und damit Atomkraftwerke betreibt, aber eine andere Möglichkeit ist auch die, im Reaktor entsteht durch Neutroneneinwirkung auf Uran-286 entsteht Plutonium-239 und dieses Plutonium kann man, wenn es extrahiert wird, in einem sehr aufwendigen Verfahren wiederum verwenden in Atomanlagen, auch natürlich für militärische Zwecke. Und da war eben, ist das Konzept gewesen, oder ist immer noch, Brutreaktoren, die also mehr Plutonium erbrüten, als Uran verbraucht wird und daher auch die Hauptmenge des Natururans, das für die normalen Reaktoren nicht brauchbar ist, nur 0,7% des Isotops. Des Urans, das ist nämlich das Isotop Uran-235, das ist spaltbar. Und das muss angereichert werden für die Verwendung in Atomreaktoren. Und das andere ist dann das abgereicherte Uran. Und da lässt sich im Neutronenstrom Plutonium erbrüten. Und diese Brutreaktoren, die waren einmal die große Hoffnung für viele. Und der Vater des deutschen Brutreaktors in Kalkar war der Professor Wolf Haefele in Karlsruhe, Bereichsleiter im Kernforschungszentrum. Ich habe ihn bei einigen Gelegenheiten kennengelernt, mit ihm auch Diskussionen gehabt. Er war dann auch Leiter der Energiesektion im Institut für Systemanalysen in Laxenburg. IASA, International Institute for Applied Systems Analysis. Und Wolf Haefele war eben der Vater des schnellen Brüters in Kalkar. Und da muss man sich jetzt vorstellen, was das bedeutet. Der Kern dieses Reaktors ist nur, ich glaube, 1,5 Kubikmeter. Und da ist Plutonium drin in jeder Menge. Und gekühlt wird das Ganze mit flüssigem Natrium. Also ein Metall, das bei, ich weiß jetzt nicht, bei welchen Temperaturen schmilzt. Aber das wird natürlich auch ungeheuer radioaktiv. Natrium ist ein wirklich aggressives Ding. Ich kann mich erinnern, wie ich Chemie studiert habe und Natriumreste im Hof vernichtet worden sind von Laboranten. Da hat er das mit Wasser rein, da hat es ein bisschen geziescht und sofort haben im dritten Stock alle Bunsenbrenner gelb gebrannt. Also da waren die Aerosole, die man gar nicht gesehen, nicht gerochen hat, die waren auf einmal überall. Und jetzt stellt man sich vor, so ein Reaktor, der hat eine Panne. Also unglaubliche Energiedichten. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war in Deutschland, hat mal über Umwelt- und Energiefragen, auch Atomenergie, in evangelischen Akademien hat man da Diskussionen gemacht übers Wochenende. Und da war ich einige Male auch eingeladen zu diesen Dingen. Und einmal, das war besonders eindrucksvoll, der Karl-Heinz Lindackers hat er geheißen. Das war der Chef der Reaktorabteilung im Technischen Überwachungsverein Rheinland. Und der Lindackers war einer der ernsthaften Fachleute, die gesagt haben, damals hat man einen industriellen Reaktor in einem Dichtgebiet, hat eine große Firma einen Reaktor bauen wollen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Und da hat es natürlich auch Proteste gegeben. Und der Lindackers hat ihm erklärt, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Unfall gibt, die ist ganz, ganz gering. Aber wenn, dann können dort 100.000 Tote sein. Und damit war er eigentlich schon ein bisschen verdächtig. Aber er war einer der aufrechten, ehrlichen Techniker. Und mit dem haben wir damals diskutiert auch und bis spät in die Nacht hinein noch. Und ich habe ihm meine Sorgen wegen des schnellen Brüters eben erklärt. Also er hat über Unfalltypen erzählt, was da passieren kann. Also wenn zum Beispiel ein Druckgefäß platzt, dann schießt das Wasser raus und verbiegt aber alle Brennelemente und die Steuerstäbe und dann kann es also gleich zu ganz milden, überschießenden Reaktionen kommen. Und wie ich ihm dann meine Sorgen über den schnellen Brüter mit dem Natrium und diese hohen Temperaturen, hat der Lindackers gesagt, keine Bange, Herr Weiß, der geht nie in Betrieb, der ist viel zu kompliziert. Und genauso ist es passiert. Ich habe auf den Lindackers vertraut. Jahre später hat man das Projekt aufgegeben. Da ist jetzt ein Vergnügungspark dort, nachdem Milliarden investiert worden sind. Also das sind ganz spannende Geschichten eben gewesen. Ja, und ich komme jetzt doch zum Plutonium. Plutonium ist insofern eine besonders bedenkliche Substanz. Sie ist pyrophor. Das heißt, wenn man Plutoniumstaub irgendwo liegen lässt, der oxidiert an der Luft, erhitzt sich und fängt an zu brennen und dann entstehen Aerosole, Plutoniumoxid-Aerosole. Und das sind sogenannte heiße Teilchen. So ein Teilchen, das sieht man gar nicht, das ist winzig klein, aber hat eine enorme Strahlenwirkung. Und wenn man das jetzt einatmet, so ein Hot Particle, das kann sich in den tiefen Lungengebieten festsetzen und bestrahlt dort ganz intensiv die umliegenden Zellen. Und eine ganz gefährliche Situation ist eben, wenn auf der einen Seite Zellen getötet werden und es kommt zu Impulsen, dass sich die Zellen teilen, wieder die Nachbarzellen und dass das verheilt, diese Wunde. Aber diese Zellen können auch strahlengeschädigt sein. Und wenn sich strahlengeschädigte Zellen vermehren, dann kann sehr leicht Krebs entstehen. Und daher das ist Plutoniumoxid, diese Aerosole sind ungeheuer gefährlich. Da haben frühe Versuche, haben es gemacht in Amerika mit Hunden, mit Beagle-Hunden. Und bei den niedrigsten Dosen, man hat so verschiedene Dosen gemacht, hat schauen wollen, ja, wie wirkt sich das auf Lungenkrebs aus? Das sind aber bei den niedrigsten Dosen auch alle an Lungenkrebs gestorben. Also da geht man davon aus, dass ein Mikrogramm, ein Millionstel Gramm Lungenkrebs auslösen kann. Dieses Plutonium-239 hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Also man rechnet immer 10 Halbwertszeiten, dass die Strahlung einigermaßen verschwunden ist. Wir sind bei Plutonium-239 240.000 Jahre. Also eine Plutoniumverseuchung ist eine Verseuchung für immer in menschlichen Maßstäben. Und jetzt muss man eben wissen, dass sich in der Irischen See und überall, wo solche Unfälle waren, gibt es eben auch Plutonium in der Umwelt. Auch natürlich bei den atmosphärischen Atombombenversuchen. Das waren ja Plutoniumbomben und da ist dann sehr viel Plutonium, das nicht gespalten worden ist. Es gibt ja keine hundertprozentige Spaltung bei so einer Atombombe. Diese Aerosole, die sind dann lange in der Atmosphäre, sind runtergekommen. Und ein Amerikaner, Sie werden ihn noch vorgestellt bekommen, Professor John Goffman, der hat also das war in den frühen 70er Jahren, eben prophezeit, dass es Lungenkrebszunahme geben wird in der nördlichen Hemisphäre wegen dieser Atombombenversuche, weil Krebs entsteht nach der Bestrahlung, nach einer bestimmten Latenzzeit erst. Und irgendwann habe ich einen Kurier in die Hand bekommen, auch in dieser damaligen Zeit, wo erklärt wurde, ja, es gibt jetzt eine erstaunliche Zunahme an Lungenkrebs, aber die Ursache ist völlig unbekannt. Also man kann sich da zwei und zwei zusammenreimen. Und nun, also noch einmal, was ist das Problem des Atomstaats? Ich habe schon erwähnt, die Träume der Atomwirtschaftler waren eben schnelle Brüter. Das heißt, die Energieversorgung auf Basis Plutonium zu stellen. Also tonnenweise Plutonium transportieren, wieder aufarbeiten und so weiter. Und da hat es schon früh Diskussionen gegeben darüber, was das sicherheitsmäßig bedeutet, weil es war klar, man kann bei dem sogenannten Brennstoffkreislauf, der kein Kreislauf ist, man kann ihn auch Brennstoffgang nennen, wo man aus den verbrauchten Brennelementen wieder das Plutonium rausholt und so weiter, da wurde ausgerechnet, man kann 1-2% abzweigen, illegal, ohne dass das in der Bilanz auffällt. Also man kann da durchaus bei so einer Plutoniumwirtschaft nebenher Material für Bombenprogramme abzweigen. Und das war eine große Sorge von vielen. Und da wurde eben auch diskutiert darüber, ja, wie kann man dieses Abzweigen verhindern? Und da war dann die Antwort, naja, durch eine strikte Überwachung. Und da haben freiheitsliebende Leute haben gesagt, ja, da landen wir in einem Art Polizeistaat, nicht? Wenn wir uns auf diese Energie festlegen, hat dann auch ein deutscher Journalist gesagt, also Atomstrom ist oder ja, eine Atomenergie, Plutoniumwirtschaft ist nicht ohne eine große Zahl stets durchgeladener Maschinenpistolen möglich, weil eben einfach vor Terror und vor Entwendung, ich muss überwachen, ich muss Überwachungsstaat machen. Und wir sind heute in der Überwachung ja eh schon viel weiter als damals, aber das war damals die große Gefahr und da hat man eben vor einem Überwachungsstaat gewarnt. Weil man auch sehr früh schon befürchtet hat, es könnte ein schwarzer Markt für Plutonium entstehen. Plutonium lässt sich als Alphastrahler, also in abgeschirmten Dingen, durchaus gut transportieren, also unauffällig. Und man hat befürchtet, und das hat sicher auch nach dem Ende der Sowjetunion gegeben, dass da illegal, also Plutonium gehandelt worden ist und dass das für terroristische Zwecke, für Erpressung und so weiter verwendet werden kann. Ich habe mal einen Vortrag von einem amerikanischen Sicherheitstechniker gehört, der gesagt hat, naja, also mit 4 Kilo Plutonium kann man schon so eine Bombe vom Nagasaki-Typ bauen. Und was ist, wenn so irgendeine Organisation das in die Hände bekommt? Und er hat laut fantasiert und gesagt, ja, also könnte diese Organisation zum Beispiel sagen, die französische Flotte soll dem Libanon übergeben werden. Wenn nicht, dann wird in der Pariser Innenstadt um Mitternacht zu Neujahr eine Atombombe explodieren. Die kann man nicht finden in Paris. Was passiert da? Oder die Forderung, die Mitglieder des Kabinetts müssen erschossen werden, sonst wird eine Bombe explodieren. Oder man könnte sagen, öffnet die Grenzen und lasst die Klimaflüchtlinge herein, alle. Oder es explodiert eine Atombombe irgendwo. Das sind alles keine schönen Überlegungen und die Gefahren sind alles andere als irreal. Ja, also das sind alles ein österreichischer prominenter Physikochemiker, Professor Engelbert Broda, hat das genannt, die Probleme höherer Ordnung im Zusammenhang mit Atomenergie.
Können Sie das nochmal erklären, den Abzweigen, diesen 1-2%,
Bitte?
diesen Abzweigen von Plutonium, wie das funktioniert, diese 1-2%?
Ja, da braucht nur jemand, der in der Industrie tätig ist, ein paar Gramm irgendwo einstecken und verschwinden lassen.
Ach
Und
so, und Sie können.
über Mittelsmänner verkaufen.
Ach so, man kann es halt nicht nachweisen, weil
Das
das
kann
nicht.
man in der Bilanz nicht nachweisen. Nicht? Also die Bilanz stimmt, aber es sind kleine Mengen abgezweigt worden. Nicht? Und wie das, da gibt es schon Leute, die sowas können. Nicht? Also eine Geschichte vielleicht zur Erheiterung. Ich habe ja einen russischen Freund gehabt, der ist leider verstorben. Der war jahrelang in Tschernobyl aktiv bei den Aufräumungsarbeiten. Und der hat eine nette Geschichte erzählt. Er war einmal eingeteilt zur Aufsicht bei einem Flugplatz. Da sind Bauarbeiten gewesen und er war so ein Risikospezialist, der hat dort eben Aufsicht gehabt. Und einer hat ihm dort eine nette Geschichte erzählt. Es war dort üblich, in Russland, in der Sowjetunion, war ja die Privatisierung von öffentlichen Gütern, war ja eine hochentwickelte Kunst. Die haben dort den Löschzug, den Feuerwehrlöschwagen mit Kerosin gefüllt, sind in die Stadt gefahren und haben das dort an die Leute als Autotreibstoff verkauft. Und eines Tages fährt der eine wieder hinaus mit dem Löschzug und die Wache war aber nicht instruiert, die war nicht in dem Bandel, wie man auf Wienerisch sagt. Und der hat den, weil er keinen Befehl gehabt hat, da hinauszufahren, hat er auf 24 Stunden Bereitschaft verknackt. Und der hat dort mit dem Kerosin gefüllten Feuerwehrwagen auf den nächsten Brand warten müssen. Also es gibt hochentwickelte Methoden, solche Dinge abzuzweigen, zu privaten Zwecken zu Geld zu machen. Ja, und natürlich ist auch der Kostenfaktor ein ganz wichtiger, nicht? Weil ja, man braucht jetzt nur Asse schauen, das Versuchslager, das wird Milliarden kosten und vieles andere mehr. Aber was mir auch ganz wichtig erscheint, es wird so viel Geld verschwendet, dass man anderweitig natürlich viel besser verwenden könnte. Umwelt- und sozialverträgliche Alternativen im Sinne einer Energiewende, Effizienzsteigerung, all das, ja, das wird behindert, wenn man sagt, ja, und da kommt jetzt die energiebillig. Man hat ja ein Werbespruch, war ja immer in Amerika, too cheap to meter. Der Atomstrom wird so billig sein, dass sich das Messen gar nicht auszahlt. Ne? Den könnt ihr umsonst haben. Das ist so billig. Ja, gut. Also es kommt darauf an, dass man die Dinge im Zusammenhang sieht. Und Sie sehen da so ein Schema. Der Materialumsatz für ein 1000 Megawatt Atomkraftwerk und zwar ähnlich als elektrisch, also das 1000 Megawatt Stromliefer. Thermisch ist es ja ungefähr das Dreifache, der Wirkungsgrad ungefähr Rüttels einer Dampfturbine. Und nicht einmal, ja. Die Atomkraftwerke haben geringeren als Gasturbinen, weil sie nicht dieses Temperaturgefälle haben. Und das ist ein Leichtwasserreaktor, das sind die üblichen Reaktoren. Da fangen wir mal an beim Uranabbau, ungefähr zwischen 120.000 Tonnen und 200.000 Tonnen. Je nach Urangehalt, also das ist schon sehr viel. Man sagt, hat mir gesagt, ja, mit so wenig Uran können Sie so viel Strom erzeugen. Ja, aber bei der Gewinnung gewaltige Tonnagen an Erz aufarbeiten. Da wird dann Uranoxid extrahiert und das sind die Abfallerze. Das sind dann immer 100.000 bis 180.000 Tonnen Abfallerze. Die enthalten 6 Kilo Thorium 230, das hat eine Halbwertszeit von 18.000 Gramm, und Radium 120 Gramm, Radium 226 hat 1600 Jahre Halbwertszeit. Und Radium ist ja ein Element, das in der Erdalkalität besteht. Und das Radium ist ein Knochensplitter, ein Spornsplitter. Und man hat festgestellt, eben auch in Ökosystemen sammelt sich das in Schalen und so weiter. Oder bei Fischen, in den Treten, in den Knochen, da ist kein Problem, da geht Fisch neu und in den Treten. Aber es sammelt sich auch in der Knie und so weiter. Und Radium ist ein ganz das Material, was den Alter. Bekannt ist auch die tragische Geschichte der Zifferblattmalerin. Man kann sich von dem Zifferblattmaler klagen. Und das sind meistens Frauen, war das, die haben auf Messgeräten oder Uhren haben sie Leuchtfarben aufgetragen, die haben Spuren von Uran enthalten und dadurch, dass das so schön spitz ist, wurde immer wieder und so haben die Malerinnen Uran aufgenommen und Radium. Und man hat die Firma hat Wunsch, dass bestimmt diese Umarbeitung und die Folgen dann wenige Ausstrahlung, die Zündung im Mundbereich, und man also ganz schlimm, auch ein Beispiel in Industrien, in Schifffahrten agiert haben. Ja, im klassischen Strahlenbiologie-Buch gibt es auch so Bilder, auch Radiografien von solchen Personen, Zifferblattmalerinnen, mit Knochenquerschnitt, also wenn die Platte gelegt und das sieht man dann, so richtige Muster, so schwarze Stellen, wo die Strahlungswerte waren. Ja, und das wird großräumig in der Landschaft verbreitet, damit verbreitet bis ins kleine staubigen Hauptfläche. Und da gibt es auch in Deutschland, bei der Firma Wiesloh, die hat damals für die Sowjetunion Uran geliefert. Also da gibt es riesige Becken mit radioaktiven Schwarm. Also da sind eigentlich nicht sanierbare Altlasten geschaffen worden, oder wo man das gemacht hat. Ja, jetzt wird dieses Uran umgewandelt in Uranhexafluorid, und das ist auch eine ganz typische Substanz. Fluor ist ja auch ein halogen, ein sehr giftiges, ätzendes, und dieses Uranhexafluorid ist unter normalen Bedingungen ein Glas, und das verwendet man dann, um anzureichern. Wie gesagt, Uran enthält zu 0,7% des Isotop Uran-235, der Rest ist Uran-238. Nur das 235 ist unter diesen Bedingungen eine Schlechtwasserreaktor spaltbar. Und jetzt wird das von 0,7% oder 3% circa angereichert. Und das sind Anlagen, entweder sind es Zentrifugen oder Gasdiffusionsanlagen, wo man eben durch Tonplatten das durchschiebt. Und da das Uran-235 Fluorid ein bisschen leichter ist, geht es ein bisschen schneller. Und da hat man da außer den Kaskaden, bis man dann die Anreicherung hat. Und dann gibt es aber eben das abgereicherte Uran, Hybridit Uranium. Und da wissen wir auch, Sie haben sich schon von Uranmunition gehört, das wird im Krieg verwendet. Uran ist ja schwerer als 3 und hat daher eine gewaltige Durchschlagskraft. Und diese Uranmunition, die ist egal zum Knacken von Panzern. Also die durchdringt zu einer Panzerplatte. Und wie schon gesagt, Uran ist auch vor durch diesen Aufprall, das ist sehr stark. Es gibt eine explosionsartige Verbrennung. Der alles ist tot, was da drinnen war, natürlich. Der Panzer ist erledigt und immer ist die Uran-Epsilon-Erosion. Und da haben wir dann auch vom Goldring-Syndrom Rot und den ersten Panzern und auch den Kriegsgerät herumspielen und dann verzeichnen. Und das ist auch ein gutes Gym. Uranhexafluorid ist überhaupt auch ganz toll. Insofern habe man da gesehen, wird auch dann einfach gelagert. Da gibt es irgendwo in Sibirien ein riesiges Lager, das kann man in der Erde einfach finden. Da sind diese Wälder mit dem Uran-Epsilon-Erosion und Potamol und Und jetzt kann ich hier bei der Anrechnung, kann man auch Druck anrechnen. Also, ich habe gesagt, das normal ist die Konzentration 0,7%, die spart man noch ganz. 3% braucht man für die gängigen Leitwasserreaktoren, aber wenn man das hoch anreichert, dann kann man zum Beispiel nur die Hiroshima-Bombe hoch angereichert werden. Und auch Deutschlands Reaktoren, die brennen, die sind auch hoch angereichert. Also man kann hier schon Bomben machen, aber es werden Brennelemente gemacht. Im Leichtwasserreaktor werden die eingesetzt, Kernspaltungen entstehen, Wärme entsteht, die treibt eine Dampfmaschine und es entstehen Spaltprodukte. Wenn wir mehrere Urankerne spalten, entstehen radioaktive Spaltprodukte. Und zwar ein ganzes Spektrum, eine ganze Menge verschiedener Module. Und die verbrauchten Brennelemente werden entweder direkt irgendwo gelagert, meistens einige Jahre in irgendwelchen wassergekühlten Becken, zum Beispiel sind Fukushima auch in die Luft gegangen, und dort das Wasser verloren geht. Also diese, das muss man eben auch sagen, die Spaltprodukte sind hochradioaktiv, dienen langsam auch, aber erzeugen die Hitze auch. Und wenn man die jetzt so verbrauchte Brennelemente, die werden im Wassertank gelagert. Und das verdunstet dann wieder das Wasser, mit dem dann verdunstet werden. Und wenn da jetzt so eine Pfanne ist, wenn man durch Erdbeben oder sonst etwas das Wasser Rinse entsteht, in der Pfanne, das sinkt das Wasser aus, dann erhitzt sich das weiter, dann kann sich die Rinse und dann hat man die ganze Erosion. Und sowas ist in Fukushima auch passiert. Die Wiederaufarbeitungsanlage, in der
Das heißt, ich habe das jetzt echt gewusst, das heißt, in Atomstromanlagen wird einfach nur dieses Strom angereichert oder angereichert.
ja, 3%.
3% oder mehr, oder? Ja,
Ja.
wird einfach nur eigentlich mit, also gelagert und dabei wird eigentlich das,
Ja,
also nicht gelagert.
ja.
Einfach, es wird nichts weiter damit gemacht, das erzeugt einfach Hitze.
Nein, nein, nein,
Nein.
nein. Nein, das ist anders. Ja, aber um das nützlich zu sagen. Um eine Kernspaltung zu erzeugen, muss ein Neutron eingefangen werden vom Uran. Ja? Und jetzt braucht man eine Neutronenquelle und einen Moderator. Und der Moderator, der grenzt das Neutron auf eine bestimmte Schneeflatton, weil die aber die Moderierten und das Moderator können sich nehmen, das aber auch im Ministerium, der erste Reaktor überhaupt, den in und diese Jahrmischen die können dann weggefahren werden von den Land und dieser Neutronenstrom, der kann bewegt werden im Reaktor. Das sind Steuerstäbe, die haben Bohrer zum Beispiel drinnen, die schieben Neutronen sehr gefährlich. Und jetzt muss ich sozusagen einen Neutronenstrom auf Luft erhalten und ich kann den durch den jetzt in einem Reaktor, der wird abgeschaltet, im Gefahrenfall schnell abschalten, da muss man den ziemlich schnell hineinfallen, die Kontrollstäbe, die Brennstäbe, dann hat er immer noch 6% der Höchstleistung am Ende und muss weiter geübt werden. Und das ist eben das Problem, dass man bei Tschernobyl geklappt hat. Bei Tschernobyl war es eben so, dass man einen Test vorgeschrieben hat. Und jetzt wollte eine Schnellabschaltung des Reaktors. Und jetzt ist die Notschwung müssen jetzt werden, weil der Reaktor etwas kühlen braucht. Den kann man nicht einfach hochschalten, dann würde er noch weniger Zeit in den Brennen und dann muss die Notstromfunktion verifiziert werden. Und da haben wir bei Tschernobyl eben den Test, der war vorgeschrieben, den Reaktor runterfahren und den Schwung zu schauen, wie lange der Schwung durch den Kühlen, denn der Schwung durch den Kühlen, den Generator, also nur den Strom erzeugt, wie lange das funktioniert, dass sozusagen die Notstromfunktion und da hat man, das hat man lange nicht verstanden, da haben den Werkstatt runtergefahren und konnte dann Schlechtwiderung im Grund und haben dann auch mehr Chronologie herausgezogen, weil nach der Vorschrift der Mauer war. Und dann ist er ziemlich abgefallen und dann wollten sie wieder hochfahren und dabei ist eine Türschütze Reaktion ist und bei der Schnellabschaltung ist er explodiert. Weil, was man mit uns hat, das soll jetzt nicht kompliziert werden. Wenn ich das schlecht erklärt, dann sind die überhaupt nicht verschrieben. Aber ich denke mal, es ist auch konkret zu reden, das war die Reaktion. Und die Wiederaufarbeitungsanlage wurde dann eben aus dem was ist in den Brennstäben? In den Brennstäben, weil in den Brennstäben das ist und nach dem Zeichen, das kommt in den und dann ist die Und deswegen werde ich wieder aufgehört, damit wenn ich sie hochrate, für den Brennstäbe, dann zack, werden die Zeugen aufgelöst und mit Extraktionsmitteln wird dann sowohl das Uran herausgeholt, als auch das Plutonium. Und eben weiter verwendet oder eben, dass diese verbrauchten Brennelemente direkt gelagert werden, wenn sich diese Wiederaufarbeitung nicht auskommt. Und die Wiederaufarbeitung, die erzeugt im Plutonium, das kann man entweder wieder in die Brennelementfabrikation zurückführen oder man kann es für regelmäßig verwenden. Also das wäre so ein. Und dann gibt es natürlich bei all diesen Umsetzungen gibt es Abfälle, Schwachradioaktive, Unradioaktive,
Plutonium 1 dieser Spaltungsprodukte?
Hochaktive.
Ist Plutonium 1 von diesen
Nein,
Spaltungsprodukten?
das ist ja keine Spaltung des Organs, sondern das ist das Organ, das Neutron eingefangen hat. Und die haben auch deutlich in der anderen Sinne. Das ist ein Neutron. Das ist ein gespaltener Kern. Und das ist aber kein gespaltener Kern, sondern ein umgewandelter
Es kann
Kern.
sein, dass der Kleine das einfach aufnehmen muss.
Ja. Ja, das ist auch.
Gespalten.
Ja, aber es gibt auch Aktivierungsprodukte, weil im Atomstrom, wenn man im Atom kann man Neutronen aufnehmen und kann dadurch nicht werden. Nein, gibt es nicht, das ist ganz verschieden. Aber zum Beispiel C14, Kunststoff 14, entsteht in der Atmosphäre durch Einwirkung von kosmischer Strahlung aus Spektrum. Es gibt diese Umwandlungen mit Neutronen. Im Neutronenstrom verändert sich im Winter, dass sie Neutronen aufnehmen, die da andere Erdungsstadien und deren Konfiguration
Braucht es nicht auch noch Proton?
haben. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja.
Aber
Ja,
ja, die Elemente sind ja durch, vor allem durch die Protonenanzahl ausgezeichnet, oder? Wo kommen die denn her mit Protonen?
Und die Zahl von Neutronen kann man wechseln. Das sind dann eben diese Punkte, die vom Fokus am gleichen Ort, wo der Wasserstoff steht, am gleichen Ort, kann der Treibpunkt sein. Wasserstoff hat im Kern ein Proton und ein Neutron. Das heißt, das hat zwei Neutronen und ein Proton. Das ist die Definition auch der Wasserstoff. Das ist das Thorium. Und das nächste ist dann das Radio. Dorium ist 30 und das ist dann weit, gibt es ja einfach welche auch. Das hat zwei Protonen, zwei Neutronen und damit steht Radium. Also das sind ganz komplizierte Abläufe. Gut, aber das führt uns zu weit. Was mir wichtig ist, und verstehen, sehr früh schon, das ist 47, wurde vom Trefferprinzip in der Biologie gesprochen. Und man kann ionisierende Strahlung vergleichen mit einem Haar, der in den Es gibt ja auch immer die verschiedenen konzeptlichen Ideen, dass man sagt, das ist ein Teilchen, in der Regel, das man und jetzt für sich ein Beta-Strahlung, das sind Elektronen, welche Elektronen. Und das Trefferprinzip in der Biologie sagt eigentlich aus, wenn in einer Zelle jetzt, wenn wir zum Beispiel die Chromosom hernehmen mit einem Gen und dort hilft jetzt ein Genes-Elektron, dann kann es, man spricht ja von Strahlung, das regt andere Atome an, dass sie zum Beispiel jetzt auch Elektronen herausladen, dass sie da von Reaktionsmöglichkeiten, von Fahrzeugen steht Oxid und anderes und das Auto war dasselbe Prinzip sagt nun aus, dass ionisierende Strahlung, die den Ionen erzeugt, das sind so chemische Veränderungen dort, hier, wo dieses schnelle Teilchen, diese Teilchen, der Wechselwirkung macht. Und da hat es dann, und da ist dann völlig klar, wenn jetzt eine geringe Intensität von Strahlung gibt, dann sind diese winzigen Geschosse einfach sichtbar. Ja. Aber jedes Einzelne hat eben so viel Energie, dass es etliche molekulare Veränderungen hervorruft. Und Effekte, die auf einen einzelnen Treffer zurückzuführen sind, können zum Beispiel Mutationen sein, dass in einem Gen eine chemische Veränderung passiert. Jedes einzelne Alpha-Teilchen, Schwebe-Elektron, Beta-Teilchen oder ein Gamma-Quant überträgt ein Vielfaches der Energie, die zu einer molekularen Veränderung erfordern. Also wenn so ein Elektron durch den Zellkern durchgeht und seine Energie abgibt, dann hat sich ganz Ionisation chemische Veränderungen und was so passiert, ist eine Frage der Statistik. Und die Zahl der Eintrefferereignisse ist der Dosis proportional. Man hat immer wieder von Stellenwerten gesprochen und gesagt, ja, ob bis zu einer bestimmten Zahlendosis ist das Ganze planlos und erst ab dann wird es lernen. Wenn man aber eben davon ausgeht, dass jeder einzelne Treffer eine chemische Veränderung hervorrufen kann, dann sind zum Beispiel Effekte mit einer Punktmutation, wo an einer Stelle veröffentlicht wird, die können eben Treffer sein, und zwar wie ein die Dosis verdauert auch, ja, das sind so alte Kurven. Und das sind eben die Dosisproportionalität. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Untersuchung. Und das ist immer wieder gesagt, ja, also, auf einer bestimmten Intensität ist die Strahlung schädlich. darunter eben Niedrigstrahlen. Also das kommt zum Beispiel jetzt aus der Erde und aus den kosmischen Strahlen zu den kommen. Das ist warm. Und jetzt, diese Grafik sagt Folgendes. Es geht darum, eine wie groß und man hat hier eine bestimmte Strahlendosis auch angewendet, und zwar eine Zehntelstunde und 1000 Stunden. Ja? Und es hat auch gesehen, es kommt auf die Dosis an und nicht auf die Intensität, weil der Effekt ist der gleiche, ob ich die Dosis in 1000 Stunden oder in einer Zehntelstunde verabreiche. Das ist eine ganz, ganz zentrale und wichtige Sache, die aus vielen Untersuchungen mal abgeleitet wurde. Schon uralt, das und heute die
wo man da auch sagen muss, oder dass uns quasi die Menschen, das menschliche Maß entgegenkommt. Also letztendlich, auch wenn quasi alle Zeit vergangen ist, macht es keinen Unterschied, aber für uns als Menschen, die wir eine endliche Zeitspanne haben, macht es dann durchaus einen Unterschied, würde ich sagen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, für die Aussage ist wichtig, dass sozusagen für die Mutationsrate ist es egal, ob man jetzt in ein paar Minuten eine höhere Dosis kriegt oder in einem längeren Zeitraum diese Dosis. Also sozusagen schwache Strahlung, die über einen längeren Zeitraum hinwirkt, ist genauso schädlich, wie wenn die gleiche Dosis kurzfristig verabreicht. Das ist die Aussage.
Ja, ist okay. Aber ja, gemessen auf Zeitspannungen, die sehr, sehr lang sind, oder? Weil diese
Ja,
lange, sehr lange Halbwertszeit haben.
das heißt, dass wir bestimmte Effekte mit Punktinduktion das ja nun. Ja, das ist der Hermann Joseph Maria, Nobelpreis für Medizin. Und der war ein Pionier der Strahlengenetik. Und interessant war, ich habe ja, im Jahr 1955 ist eine große Konferenz in Genf auch gehalten worden, Atoms for Peace, Atome für Frieden. Und zwar war Eisenhower, der damalige amerikanische Präsident, der wollte der Welt zeigen, also das mit der Bombe war natürlich gelten. Aber es ist halt immer so bei der Bombe, wenn ich sie als Mordinstrument verwende, schädlich, aber ich kann die gleiche Sache auch. Die Kunst oder zum Frieden der Menschen anlegen. Das ist dieses Wertneutralitätsargument der Technik, ein Messer in der Hand eines Mörderjägers, diese Mordwaffe in der Hand eines gerungen rettetes Leben. Und jetzt wollten sie der Welt zeigen, was wir da gemacht haben, ist ja nicht nur schlecht, sondern und bedrohlich, sondern das ist ja auch super. Außerdem hat man natürlich sehr viel von dem Geld, was man da in die ganze, die Heerscharen von Experten, profitabel einsetzen und hat daher die zivile Anwendung der Kernenergie propagiert, damals in Genf. Und da war schon interessant, dass der Meyer, der dann prominenteste Wissenschaftler der amerikanischen Teilnehmer war, der hat seinen Vortrag über die Die Das ist so ein Post-it-Dings abgedruckt. Ich habe den Beitrag zu Hause, aber dort, wo die Öffentlichkeit war und wo man die Zwischenrufe der Fernsehen propagiert hat, wo die Medien da waren, da hat man mit John Garfield. Ja, und das ist John Garfield, den ich auch kennenlernen durfte, ein ganz toller Bursche. Der war beim amerikanischen Manhattan Project auch beteiligt und Mitglied der amerikanischen Atomenergiekommission. Und der ist dann Anfang der 70er Jahre skeptisch geworden und hat mit seinem Mitarbeiter zwei Bücher geschrieben. Eine Population Control und dann angegriffen worden von der Reaktorindustrie. Und dann hat er sich die Atomkraftwerke erst genau angeschaut. Und dann hat er ein Buch geschrieben, Baltic Power, der chinesische Nuclear Power Plant. Und er sagt eben auch sehr schön, die niedrigste Dosis von ionisierender Strahlung ist eine Ionisationsspur durch eine Zelle. Man kann nichts Geringeres haben. Entweder so eine Ionisationsspur geht durch den Zellkern und beeinträchtigt ihn oder nicht. Und wenn man weiß, dass so ein Schwingen von der Sauerstoffflasche der Energie ab, die zum Gerüst was schon 1770 gesagt wurde, es braucht nur einen kleinen Zufall, den Atom am falschen Platz und nicht der Verderben, nicht der Niedrigen und hier werden wir Verstand zu nehmen und von uns geschätzt. Also, ja, schön. Ja, das ist Robert Grimmann, den wir auch sehr viele Jahre und sieben Gedanken verbinden. Erwähnt. Und Bellmann hat etwas sehr, sehr Grundlegendes auf der Seite. So ist es vor allem die Aufgabe des Staates, die Verantwortung für die Nebenfolgen zu tragen, zu definieren und zu verteilen, also bei Unternehmungen. Ja, dies ist seine wichtigste Aufgabe überhaupt. Für den Staat und nicht wie für das Individuum. Dass das Handeln nur durch partielle Blindheit gegen entferntere Folgen möglich wird. Der Staat hat im Unterschied zu den Individuen die Pflicht, so weit zu sehen, wie es unter Zuhilfenahme aller in einer bestimmten Epoche zur Verfügung stehenden Mittel möglich ist. Gerade deshalb kann man sich selbst nicht, ohne seine eigentliche Aufgabe zu verfehlen, als Verwirklicher von Zielen, von Programmen verstehen wollen. Er kann seiner primären Aufgabe, die unerwünschten Nebenfolgen menschlicher Zweckhandlungen zu neutralisieren, nur genügen, wenn er nicht selbst als der größte Realisierer von Zwecken auch die größten und dann von niemandem mehr kontrollierten Nebenfolgen produziert. Also das ist genau auch das, was Hans Jonas fordert, nämlich eine Tatsache mitgeschöpft von den fernen technischen Schriften. Und wenn jetzt der Staat selber sagt, wir werden jetzt gerade da Kernforschungszentrum und das kostet Millionen pro Jahr und da sind die Experten und wir bauen jetzt Atomkraft und wir haben Verfahren. Ja, das ist natürlich alles wirklich ein Grund, das ist nur ein sehr harter Mann, das ist ja auch nicht ins Gewand. werden alle Dinge. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, weil wir ja schon an einigen Beispielen gesehen haben, die Spätfolgen von technischen Unternehmungen, die kann man sehr schwer im Vorhinein erkennen. Und dort gehört wirklich die Anstrengung des Lebens, die auch der Staat ist. Also eine wirklich funktionierende aber da die Politik hat es sehr stark geändert von den Konzerninteressen, die in der Dann ist der Robert Spemann auch etwas Schlechtes gesagt. Nämlich, man hat ja den Atomgegner immer vorgeworfen, das sei undemokratisch, das sieht doch irgendwie auch Sinn, wenn man sich wieder in der Demokratie und da hat der Robert Spemann, wenn ich sage, die Interesse und gerade die Strahlung schafft einen Umstand, der durch keinerlei spätere Entscheidung ungeschehen gemacht werden kann. Die kommenden Generationen und das Datum als ein unveränderbares und als solches unfruchtbares Datum in ihr Leben aufzunehmen. Wer sich mit diesen künftigen Generationen in einer geschichtlichen Solidarität weiß, kann daher einen solchen Mehrheitsentscheid nicht einfach akzeptieren, weil er ihn als Überschreitung der Kompetenz einer Mehrheit betrachten muss, die doch gegenüber den Betroffenen stets in der Minderheit wäre. Also das ist ganz wichtig. Wenn wir heute etwas beschließen, wo man sagt, ja, das ist eine demokratische Entscheidung, aber die Spätfolgen, die kommen dann viel mehr Menschen zu tragen, als heute an Nachhaltigkeit dafür entschieden worden, dann sehen wir Grenzen der demokratischen Entscheidungen im Hinblick auf Zukunftsverantwortung. Ja, und da gibt es eine schöne Karikatur aus dem Stern seinerzeit aus den 70er Jahren. Eines Tages wird das alles markiert werden. Eine Geschichte habe ich Ihnen eh, glaube ich, auch schon einmal erzählt. Ich habe einmal mit einem Nuklearmenschen diskutiert und gesagt, ja, aber wie kann man es eigentlich verantworten, dass man der Nachwelt diesen radioaktiven Schmarrn, diese radioaktiven Altlasten hinterlässt? Und seine Antwort war, ich würde es gar nicht gerne haben, wenn meine Kinder in einer Welt aufwachsen, wo es keine Probleme mehr zu lösen gibt. Ja, und also nur, dass Sie sehen, was in manchen Köpfen vorgeht. Das ist eine positive Herausforderung. Ja, dieser Physiker, Professor Hannes Eifel, der uns auch in Österreich in der Zeit, in der Diskussion um Klemmendorf herum unterstützt hat, ein Astrophysiker, von dem stammt der schöne Vergleich, dass er gesagt hat, die zivile und militärische Industrie sind sehr wichtig. Kann sie nicht voneinander trennen. Und da möchte ich nochmal auf das zu sprechen kommen. Hier, nämlich die Wiederaufarbeitung. Die kann sowohl für den Krieg arbeiten, als auch zivilen. Und es gibt eine ganze Reihe von Anlagen, eine zum Beispiel in den USA, West Valley, die hat mittlerweile Aufträge aus der Zivilindustrie bekommen und teilweise auch militärisch gearbeitet. Also so Wiederaufarbeitungsanlagen sind praktisch ein Verbindungspunkt. Ja, und daher eben chinesische Zwillinge. Und das ist deswegen auch wichtig, weil zivile Programme, die von internationaler Atomenergieorganisation gefördert wurden, nach der Konferenz Edmund hat mir ja proklamiert, dass die Gedankenanschlagzeilen der internationalen Atomenergieorganisation dass die darin besteht, die Möglichkeiten der Friedensentwicklung allen Ländern zur Verfügung zu stellen und durch zivilen Programme noch helfen, Macht zu unterstützen. Und da war dann für viele natürlich klar, dass diese Atomtechniker den zivilen Teil der Kernenergie Verwertung betreiben. Die brauchen nicht mit der Zeit zu lernen, um auch diese Mikrowellen zu bewerten, weil so ein Punkt ersten Grades, ein direkt betroffener zweiten Grades. Das ist, wenn zum Beispiel ein Feuer in einer Fabrikshalle besteht und Leute im Büro davon betroffen sind. Die sind nicht direkt in dieses Geschehen, aber indirekt. Betroffener dritten Grades geschädigt die Arme einer Industrieanlage. Da gibt es ja viele Schichten, Säge, Sohle, und vieles andere. Und betroffene vierten Grades beschädigt den Folgen von Herzen. Und das sieht man eben schon, dass bei Techniken, die eben zum Beispiel Erbschäden verursachen, manche Chemiefirmen, oder bei Atomanlagen, dass da eben das Risiko besteht, dass Kontaminationen geschehen können. Das ist etwas anderes als bei Techniken, wo das nicht möglich ist. Jetzt haben wir natürlich eine ganze Reihe ethischer Fragen im Zusammenhang mit der Kernenergie. Ich mache es auch, melden Sie sich. Höchstens Dosen und so ist da hinten erlaubt, darüber aber nicht. Und empfehlen, einen Höchstwert für die Antworten. Dann die Und jetzt denkt man weiter in den dass man die Zahlen nicht so genau nehmen darf, weil man zu wenig weiß über die möglichen positiven Aspekte der Nutzung unterstellen. Ja? Und dann stellt man sich vor, die Kommission mit der Ansicht, dass wir mit diesen Grenzwerten einen akzeptablen Spielraum für die Anwendung der Kernenergieprogramme geschaffen haben. Ja, also man will, wenn man Atomenergie betreibt, braucht man Grenzwerte. Ja. Je strenger die Zahlen, umso schwieriger ist es, die ganze Technik zu verbinden. Und die Kommission mit der Ansicht, und das wollen wir jetzt immer schauen, wenn wir mal was zu haben. So, die Energie. Ja, mein Freund, wir haben ja auch technische Themen überfasst, die dann auch irgendwie geworden sind, wenn ich jetzt an die Mikro heute komme, als die erste Umweltministerin Österreichs. Ja, dann noch kurz erzählen. Die erste Umweltministerin war eine Ärztin, die hat eine Nadel in ihrem Lehrholter. Und dann war man ganz stolz, als die Genehmigungsverfahren für das Atomkraftwerk gelaufen und uns darüber in der Frage hinzugesetzt wurde verabschiedet. Und bei der Veranstaltung, die das Genehmigungsverfahren in den Schutz erst überlegen, hat die Ministerin einfach an die Ministerien vorgestellt, die wieder zu fragen, wie es verantworten, der Gesetz die Schadenbelastung zu lassen, nur zu dem Zweck, dass man ein Atomkraftwerk bauen kann. Es ist eine Tatsache, dass sich der Stromverbrauch alle 10 Jahre verdoppelt und danach müssen wir uns retten. Und die Antwort ist auch, wir können und wir haben uns auch unbedingt gemacht, mein Freund, da haben wir nicht gesehen, dass Kohlenkraftwerke verboten war, für die Menschen zu nicht die erlaubt. Und diesen Sachverhalt auch in der Benennung des Gesetzes Rechnung zu tragen, wäre es vom Strahlengesetz und des Strahlengesetzes auch nicht gesetzt. Ja, das ist bereit. Es gibt dann, das man dann nächste Woche vor, weil das ist eine der immunitätischen Fragen im Zusammenhang mit der Danke.